Willkommen. Ja, wir sind für einige Tage, wenige Tage letztlich, hier zusammengekommen für ein, ich möchte sagen, ein ungewöhnliches Experiment und eine damit verbundene Erfahrung. Wir nennen solche Zeiten ein Retreat. Das klingt so nach sich zurückziehen. Ist es aber nicht in dem Sinne, sondern es heißt, ich habe das, was ich jetzt bisher mein tägliches Leben nenne, verlassen. Habe das hinter mir gelassen. Und habe auch hier einiges von dem, was ich so gewohnt bin, nicht getan, verlassen. Ich habe mich in einen Tagesablauf eingeklinkt, den ich zu Hause so nicht unbedingt machen würde. Ich habe mit Menschen, die ich nicht kannte, 8 Tage zusammengelebt, von morgens bis abends. Wir haben gemeinsam schweigend gegessen. Wir haben schweigend unsere Gehmeditation genannt, gemacht. Und wir haben miteinander eine Atmosphäre aufgebaut, der Bewusstheit, der Präsenz und ein menschliches, wohlwollendes und friedliches Miteinander. Und das ist ein Erleben. Ein Erleben von etwas, wovon wir möglicherweise ab und zu, ich will nicht sagen träumen, aber doch vielleicht die Vision haben, es wäre gut, nein, es wäre schon ganz toll, wenn Menschen so zusammenleben könnten. Und wenn es auch besondere Bedingungen sind, kann ich sagen, können wir sagen, es geht. Ja, es geht. Und wir nehmen hier die Erfahrung mit, grundsätzlich einmal, auch mit gewissen Einschränkungen. Wir können als Menschen in Bewusstheit, das ist die Grundlage, Wohlwollen und Harmonie zusammenleben. Und das ist, wenn wir das ganz genau anschauen, der größte und tiefste und längste Wunsch des Menschen. Es ist dennoch immer eine Vision. Es war immer schon eine Vision, meistens formuliert und ausgedrückt in den geistigen Gebilde, die wir Religion nennen oder Spiritualität oder Ähnlichem. Und ich möchte uns daran jetzt hier zum Abschluss sozusagen dran erinnern. Es ist ganz wichtig. Und wenn wir es nur ein ganz kleines bisschen aus dieser Zeit übernommen haben, diese Vision nicht als Utopie zu betrachten, sondern zu wissen, zu erleben, es geht. Wir Menschen können miteinander im Frieden leben, unter bestimmten Voraussetzungen, die wir hier lernen. Aber mir ist wichtig, dass wir diese Vision, diese, wenn man so will, Sicherheit mitnehmen. Und immer wenn es dann zu Hause nicht funktioniert, und es wird eben sehr oft nicht funktionieren, dann treten wir innerlich zurück. Ein Zen-Lehrer, amerikanischer Zen-Lehrer, hat in einem Buch sich darüber Gedanken gemacht, was alles dazugehört, und hat das Buch überschrieben: The world could be otherwise. Ja, die Menschheit, die Welt könnte anders sein. Und es ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich. Es ist machbar. Und die Vorgehensweisen sind nicht irgendwie sehr kompliziert und esoterisch und mystisch. Es ist eine ganz einfache Art und Weise zu lernen, bewusst zu sein. Und in dieser Bewusstheit zu etwas zu kommen, was mich herausbringt aus meinem bisherigen konditionierten und impulsiven Denken, ist der erste Schritt der Bewusstheit. Und es mag hoffentlich diesem und jenen in diesen Tagen passiert sein, dass er eben gelernt hat, ich muss jetzt nicht plötzlich, wie immer, impulsiv agieren oder reagieren. Ich kann zurücktreten und warten. Warten in dem Sinne, dass so eine kleine Lücke entsteht, aus der heraus ich dann anders reagieren kann. Und ihr habt das ganz sicherlich realisiert und erfahren, dass es geht. Und ich kann euch vergewissern, das geht auch zu Hause. Nicht in dem Ausmaß wie hier. Aber wir können es immer wieder erfahren und das festigt die Sicherheit, dass diese Vision grundsätzlich möglich ist. Sie braucht ein bisschen genauem Hinschauen. Sie braucht ein bisschen Mühe, wenn man so will. Ich möchte nicht das Wort Anstrengung benutzen, aber manchmal ist es vielleicht so. Und wir können immer wieder mit dieser Bewusstheit dann feststellen zu Hause, jetzt bin ich wieder abgerutscht. Jetzt bin ich wieder fleißig am Werten, am Beurteilen. Ich höre mich, wie ich jemand in die Box tue, wie ich den anderen Menschen nicht sehe, sondern einordne. Und Ähnliches mehr. Mit dieser Bewusstheit wird uns das bewusst, deswegen heißt sie Bewusstheit. Die Bewusstheit heißt nicht bewusst, weil wir bewusst essen. Das auch. Aber es ist eine geistige, grundsätzliche Qualität, die wir in unser Leben hineinbringen. und die wir ganz sicherlich und vorrangig in unser Zusammensein, in unser menschliches Zusammenleben hineinbringen. Sonst macht das für mich keinen Sinn. Wirklich nicht. Es ist zwar gut und wohl, bewusst durch den Wald zu gehen, ist auch schön. Ich habe eine andere Beziehung zur Welt, wenn ich das tue. Aber entscheidend ist, dass wir als Menschen miteinander in Bewusstheit, in Respekt, in Zuhören, in bewusstem Zuhören, im bewussten Sprechen leben können. Und das ist möglich. The world could be otherwise. Diese Welt kann, nicht könnte, sie kann anders sein. Nehmt das als wichtigsten Impuls mit. Und auch wenn ihr zu Hause vielleicht sitzen möchtet und jetzt nochmal nachdenken müsst, was war da eigentlich? Oder heute Nachmittag in einer Gesprächsrunde. Dann versucht hinzuspüren, war das nicht doch ein Aspekt in diesen Tagen? Das bringen wir in unser Leben. Wir brauchen diese Vision. Und es ist keine Vision im Sinne von Utopie, das habe ich eben gerade gesagt. Wir als Menschen brauchen diese Vision, nicht nur jetzt, aber jetzt in dieser Zeit ganz besonders. Zwei ganz wichtige Aspekte habe ich uns dazu deutlich gemacht. Der erste ist, dass wir unser Leben, unser tägliches Leben, unseren Lebensstil da ein bisschen hin ausrichten. Und ihr selbst wisst, unter welchen Bedingungen ihr wegrutscht, in die Hetze reinkommt. In alles das, was ihr eigentlich nicht wollt, was abweicht von dem. Denn dieses Zusammenleben in einer gewissen Weise von Frieden und Wohlwollen und Verständnis berührt uns alle tief. Es ist, als wenn wir als Menschen mit diesem Bedürfnis, mit diesem Wissen so leben zu können, geboren würden. Und ich erlebe das für mich auch als eine von diesen Optionen, die wir als Menschen haben. Wir haben die Option, die Möglichkeit zu sprechen. Als Mensch. Niemand kann sonst so sprechen, aber wir müssen es lernen. Wir brauchen eine menschliche Umgebung, um zu sprechen. Wir haben die Option, auf zwei Beinen zu gehen. Wir müssen es lernen. Wir brauchen die menschliche Umgebung. Wir müssen sehen, wie das geht, um das nachzuahmen, hinzufallen, aufzustehen. Und wir haben die Option, bewusst zu sein. Da zu sein, wach zu sein, präsent zu sein. Und auch das müssen wir üben. Das ist grundsätzlich, weswegen wir hier sind. Ein Übungsfeld. Die Erfahrung zu machen, es geht. Vielleicht ist es so, als wenn wir gerade lernen würden zu gehen und es fallen eigentlich mehr hin, als dass sie aufstehen. Ich habe mal gehört, dass ein Junge seinen Vater fragt, Papa, warum falle ich immer hin? Und der Vater hat gesagt, damit du lernst aufzustehen. Nichts anderes. Und das ist das, was wir in diesen Tagen hier machen. Wir rutschen ab. Wir sind nicht da. In voller Unachtsamkeit sind wir beim Essen oder beim Gehen. Reden irgendwelchen Unsinn vor uns hin, der mit Wachheit und Bewusstheit und Klarheit des Geistes nichts zu tun hat. Und es ist wichtig, dass wir mitkriegen, dass wir hinfallen. Sonst stehen wir nicht auf. Wenn du also hinfällst und sagst, naja, das war's dann, und passiert ja nichts mehr, ne? Also, aufstehen. Ganz egal, wo ihr seid. Und wenn ihr die Kassiererin am Supermarkt nicht freundlich anschaut, die ist sowieso schon gestresst genug. Und die kann dich nicht anflöten und dir das Lächeln dieser Welt anbieten. Die ist froh, wenn sie Feierabend hat. Und damit bist du. Du weißt das. Du bist wach und bewusst. Und selbst wenn sie da mit einem grimmigen Gesicht sitzt, machst du ihr keinen Vorwurf. Und wenn dir jemand den vollgefüllten Einkaufswagen in den Rücken schiebt, nichts kommt dort an Vorwurf, an Rum, Vorwerfen, sondern an diesen Stellen setzt Verständnis ein. Das ist jetzt so. Der andere Mensch ist nicht bösartig grundsätzlich. Er ist jetzt genervt und ist gestresst, ist müde, hat einen vollen Tag hinter sich. Ich aber nicht. Ich bin da, ich bin wach. Ich bin verbunden mit dem, was ich in solchen Bereichen gelernt habe. Hinschauen, Respekt, Dasein mit dem anderen. Das gehört in den Supermarkt. Das gehört ins Büro. Und ganz sicherlich in die Familie. Mit den Kindern, die nun absolut nicht verstehen, was Bewusstheit ist. Aber wir haben sie. Sonst macht das keinen Sinn, dass wir hier sind. Wir sind nicht hier, um irgendwie bessere Menschen zu sein. Wir haben keine Vorstellung davon, wie wir nun als Mensch sein müssten, damit wir in der Gesellschaft nun wirklich richtig anerkannt sind. Das ist so eine gewisse Versuchung in diesen Kreisen, dass man hier ist, um, jetzt bin ich aber mitfühlend. So. Ja. Und da lernst du. Und ich weiß was nicht alles. No, du lernst hier nichts. Absolut nicht. Wenn du hier bist, um zu lernen, bist du hier falsch. Dann bist du beim alten Thema. Besser zu sein, größer zu sein, reicher zu sein, schneller zu sein. Du bist hier nichts anderes, als zu dir zu kommen, zu deiner Menschheit, zu deinem Menschsein. Das ist Wachsen, das ist Reifen, das ist ein Erleben, kein Wollen, kein Erreichen wollen, sondern ein ganz tiefes menschliches Erleben. Es fühlt sich, man sollte es nicht für möglich halten, einfach gut an, bewusst zu sein. Versucht es mal. Und es fühlt sich dann, wenn ich das wirklich erlebe, nicht gut an, nicht bewusst zu sein, ärgerlich zu werden, schnell zu werden, eng zu werden. Und dafür brauche ich also immer wieder dieses Erleben, offen zu sein, da zu sein, wach zu sein, um das zu erfahren. Jetzt weiche ich ab. Nicht beurteilen, nicht werten, nur siehst du, da haben sie dich nun schon wieder, wie kannst du bloß, und wenn schimpfen bei uns, davon rede ich nicht. Ich stelle das fest, ich bin mal wieder abgerutscht und krabbel wieder auf das Pferd, das mich gerade abgeworfen hat. Manchmal, und ich brauche oft dieses Beispiel von dem Reiter, die deutschen Dressurreiter, alles Olympioniken. Du sitzt da oben drauf und wenn es irgendwo nur einen Millimeter gibt zum Wegrutschen, ist das Bewusstsein da, ich rutsche weg und gehe wieder in die Mitte. Das ist unsere Übung. Das ist also eine Erfahrung. Ein ganz tiefes Erfahren, dieses Abrutschen, fühlt sich nicht gut an. Nicht beschimpfen. Es ist nicht etwas, was ich können muss, sondern was ich erfahre als Mensch, abgewichen zu sein von meinem Menschsein. Irgendwann ist das auch bei Asiaten angekommen, auch buddhistischen Asiaten, die sonst eigentlich immer nur aus Forderungen bestehen. Du musst das können und musst dies können. Und wie auch die Christen, die 10 und die 5 und wie das auch alles so heißt. Und vor kurzem las ich dann mal den Satz, Dukkha ist nur das Abweichen von der Buddha-Natur. Das hört sich ziemlich buddhistisch an. Aber das ist das. Und im Christentum würde es heißen, Sünde ist das Abweichen vom göttlichen Geist. Das hört sich alles ein bisschen arch-religiös-philosophisch an. Und wir spüren es, wenn wir abweichen. Und wir weichen ab, nicht von unseren Forderungen. Das ist mir wichtig. Ich habe es in diesen Tagen sehr oft gesagt. Ich weiche jetzt nicht davon ab, wie ich jetzt nun sein soll. Nach so vielen Jahren der Praxis sollte ich doch wohl. Dann bin ich falsch. Dann bin ich wieder in dem Modus. Und ich weiß, wie schwierig das ist. Vor allen Dingen westliche Menschen bestehen letztlich nur aus Forderungen, aus intellektuellem Begreifen und damit aus Vorwurf und Schuld. Und das ist alles weg, wenn wir in die Erfahrung kommen. Die Erfahrung, aufgeregt, gehetzt und Ähnliches zu sein. Und die Erfahrung, das nicht zu sein oder umgekehrt. Dazu müssen wir uns immer wieder den Raum geben, in diese Stille zu kommen. Deswegen ist es für uns westliche Menschen durchaus die erste grundsätzliche Notwendigkeit, immer wieder in diese Stille zu kommen. Ich habe ja ein paar Mal schon auf unseren ersten Lehrer Bhagwan Sri Rajneesh, heute Osho, genannt, der gesagt hat, du musst jeden Tag Minimum 45 Minuten still sitzen und den Geist zur Stille bringen. Minimum 45 Minuten. Da ist nichts, was sich da oben irgendwie bewegt. Da ist ganz einfach, den Raum zu schaffen, dass ich das alles in Ruhe mal ordnen kann. Und du greifst nicht ein. Nicht, dass du bewusst nicht denkst. Du sitzt dort Und das alles ist am Arbeiten und am Tun und am Machen, so wie in der Nacht. Da muss das Gehirn ordnen und einordnen. Und wenn du das in deiner sogenannten Meditation machst, passiert das Gleiche. Setz dich bitte nicht dahin und hau dich. Jetzt müssen wir aber doch still sein und nicht denken. Gib doch dem Ganzen mal den Raum, aber tu nichts damit. Dann lass es doch. Und auch ich kann euch das versichern, nach klassischer westlicher Standardzeit der Meditation, das sind 25 Minuten, legt sich das alles. Vorausgesetzt, ich lasse es. Wenn ich aber da sitzen auf die Uhr gucke, ob die 25 Minuten vorbei sind, ist schon wieder alles vorbei. Dann wird es Zeit, dass ich länger sitze, um aus dieser Forderung rauszukommen. Ich habe vor vielen, vielen Jahren eben von Bhagwan mal den Satz gehört: Solange du auf dem Kissen dich langweilst, meditierst du nicht. Denn die Langeweile heißt, du willst was. Ist ja nichts los hier. Ja. Nur dann versuchen Menschen, das dahin zu kriegen, dass etwas los ist, nämlich dadurch, dass es nicht los ist. Es wird schon wieder zum Machen. Und schon wieder ist alles vorbei. Und stehe dann vom Kissen auf. Es war wieder keine gute Meditation. Ja, und es wieder alles an dem vorbei, was wir eigentlich wollen. Thay hat einen sehr schönen Vorschlag gemacht. Er ist so mehr für die Kinder, aber wir sind ja auch so. Er hat gesagt, stell dir vor, du sitzt vor einer Flasche dieses Apfelsaft, dieses Naturtrüb, ist was für die Alternativen. Also der Naturtrübe. Den stellst du vor dich hin. Kannst du vielleicht sogar auch richtig machen. Und jetzt guckst du. Und du kannst nichts machen. Du kannst die Flasche jetzt nicht anbrüllen. Nun sieh doch mal endlich zu, dass du zur Ruhe kommst. Es hat seinen eigenen Dynamik. Wenn es dicke Stückchen sind, dann gehen die schnell. Und wenn es ganz viele kleine Feine sind, das dauert und dauert. Das will überhaupt nicht klar werden. Sitzen bleiben. Hinschauen. Und sich dran freuen. Jetzt wird es langsam klarer. Wow. Und es kann sein, dass sich das mit dem deckt, was Bhagwan dann entdeckt hat. 45 Minuten. Die 25 sind zu kurz. Da ist die halbe Flasche erst klar. Jetzt bitte kommt nicht auf die Idee und sagt, okay, die nächste Hilfe mache ich heute Abend. Wir haben ja noch Zeit. No. Von vornherein den Raum zu geben, dem Ganzen den Raum zu geben, es sitzen lassen, ohne einzugreifen, da sein damit. Ja, es gibt so einen Satz, der heißt, oder einen Begriff, der heißt Menschheit. Es ist eben diese Vision in ein Wort gepackt, in irgendetwas, was wohl offensichtlich existieren soll. Es ist die Vorstellung, dass es so etwas geben kann wie eine Gemeinschaft der Menschen, die miteinander auf eine bestimmte Art und Weise lebt. Ein sehr diffuser Begriff, Menschheit. Und ich habe heute Morgen, als ich so nachdachte, mal an einen Satz gedacht von Albert Einstein. Einstein war nicht nur ein physikalisches Genie, sondern auch hatte schon sehr gute Formen, sich auszudrücken und konnte auch ein bisschen, wie sagt man, so picky, so ein bisschen stichelig werden. Kriegt er das mit? Ja. Der schönste Satz, den ich oft wiederhole von ihm, heißt: Wenn du ein gutes Mitglied einer Schafherde sein möchtest, musst du grundsätzlich ein gutes Schaf sein. Man hört dabei ihm die Stichelei, wen und was er damit gemeint hat. Ich übernehme das jetzt positiv und sage: Wenn wir ein gutes Mitglied der Menschheit sein wollen, wenn es überhaupt sowas geben sollte wie die Menschheit, so wie die Schafherde, dann muss ich grundsätzlich ein Mensch sein. Sonst passiert da nicht. Es hat immer so etwas Globales, Visionäres an sich, wie das denn wohl so alles sein könnte, so die Menschheit als solche und überhaupt. Und dann kommen wieder irgendwelche Definitionen an, heute meistens von Politikern, früher nur von religiösen Darstellern sozusagen. Und ich bringe das einfach jetzt mal runter auf etwas, was wir erfahren können. Eine Menschheit besteht aus Menschen. Punkt. Und das lässt sich relativ gut beschreiben, was das ist. Das haben wir versucht hier in diesen Tagen. Und ihr wisst, was das ist. Ihr wisst, was es heißt, ein Mensch zu sein. Davon habe ich die Tage viel gesprochen. Und deswegen haben wir so oft auch die Erfahrung, dass wir es nicht sind. Wir. Es gibt nicht die Schafherde. Es gibt nur Schafe, die zusammen die Herde machen. Ich habe für diese Tage einen Satz gebraucht, der ist im Moment in den wissenschaftlichen Kreisen so ein bisschen catchy, sagt man da, ja, so. Also der ist das machen die alle. Jeder macht sich da Gedanken drüber. Wenn dich das wirklich interessiert, musst du dich auf ungefähr 1 Kilometer Buch einstellen. Wissenschaftliche Überlegung. Und das alles nennt sich dann Emergenz, habt ihr das schon mal gehört? Das ist der große Renner im Moment. Emergenz. Das Ganze ist mehr als die Summe der Einzelteile. Nun sieht es so aus, als wenn man nun wüsste, was das Ganze ist. Stimmt aber nicht. Es ist das Ganze, entsteht durch die Einzelteile. Wenn die Einzelteile in gewisser Weise sind, indem sie das Ganze kreieren und auf eine bestimmte Art und Weise miteinander zusammenarbeiten, entsteht etwas, was über diese Zusammensetzung hinausreicht. Ist das klar, ja? Also das einfachste Beispiel für uns ist das Auto. Entschuldigung, Fahrzeug heißt das, ne? Das Fahrzeug besteht aus Reifen, Bremsen und irgendwas. Aber alle diese Teile gehören zum Fahrzeug. Die Flasche Bier dazwischen gehört zum Bauarbeiter, aber nicht zum Fahrzeug. Das heißt also, grundsätzlich ist dieser ganze aufgeregte Teil nur zu verstehen, indem ich sage, es sind Teile, die dann, wenn sie in einer bestimmten Art und Weise zusammengefügt sind, etwas kreieren, was ohne diesen Prozess nicht da ist. Das ist eigentlich ganz tiefes buddhistisches Denken. Das heißt, alles besteht aus Einzelteilen. Und ich habe jahrelang vor meinen tibetischen Lehrern gesessen, die uns nur eingebläut haben. It's all a designation. Das heißt, es ist nur eine Bezeichnung. Es gibt es nicht. Ich nehme also so vier Hölzer und eine Platte. Und wenn ich diese Dinger in einer bestimmten Form zusammensetze, nenne ich das, was da entstanden ist, Tisch. Den Tisch gibt es nicht. Es gibt also nicht den Tisch ohne diese vier Hölzer und die Platte. Es ist also kein eigenes, in sich existierendes Element, sondern entsteht durch, und jetzt wiederhole ich das nicht, das ganz Raffinierte dabei ist, da setzen dann die Zennis ein und sagen, Moment mal, das ist nicht nur eine Designation, Bezeichnung, ja, es gibt es überhaupt nicht. Denn, wenn du dieses Konstrukt jemandem meinetwegen in Neuguinea zeigst, der sein Leben lang nichts anderes kennt, als auf dem Boden zu sitzen, der weiß nicht, was das ist. Der fängt nicht plötzlich an und sagt, das ist aber ein toller Tisch. Der weiß gar nicht, was das Wort Tisch ist. Das hat er erst gar nicht. Und er kann auch mit diesem ganzen Teil nichts anfangen. Der kommt jetzt nicht auf die Idee, und zu sagen, und wo ist der Stuhl? Das machen wir. Das heißt, wir sind eingebunden in eine bestimmte Form der Kultur, der Bezeichnung und ähnliche mehr. Das können wir alles machen, das können wir jahrelang uns vorhalten. Ich drehe die Sache jetzt um und sage, entscheidend ist das Einzelteil. Dieses Einzelteil muss ein Teil des Ganzen jetzt schon sein. Ohne es zu wissen. Und wenn dann diese Teile in einer bestimmten Form, die das Ganze ausmachen, sich zusammenfinden, entsteht das Ganze. Wenn ihr also die Einzelteile eines Autos nehmt, eines Fahrzeuges, und das nicht entsprechend zusammensetzt, damit ein Auto entsteht, passiert nichts. Da liegen diese Teile auf der Wiese rum und nichts davon fährt. Das wird alles so ein bisschen vergessen, was da alles an Dynamik passiert und an Voraussetzungen passieren muss. Ich, diese Menschheit, entsteht nur durch Menschen, sonst gäbe es keine, klar. Und diese Menschen müssen sozusagen, müssen so sein, dass sie in einer bestimmten Art und Weise jetzt operieren, dass dadurch Menschheit entsteht. Ich hoffe, ich mache das klar. Ja. Der entscheidende Punkt sind also wir als Einzelteil der Menschheit. Nur wenn wir wirklich Menschen sind, entsteht Menschheit. Und es ist also nicht so ganz simpel, das zu betrachten, zu erkennen Und das, was ich eben immer wieder vorschlage, ist, grundsätzlich entsteht ein Mensch, der ja auch wieder nur aus Einzelteilen besteht, geistig, dadurch, dass er bewusst wird. Ein Mensch, geistig gesehen, der nicht bewusst ist, ist keiner. Das habe ich immer wieder so auch ein bisschen brutal manchmal gesagt. Wenn du dich so verhältst, wenn du so denkst, wenn du das tust, bist du kein Mensch. Du bist geistig auf dem Niveau eines Tieres. Überlebensmodus und ähnlichem mehr. Und wenn du, wie ich immer wieder sage, abrutscht, bist du in dem Moment kein Mensch. Ich hoffe, das wird richtig eingeordnet. Es hört sich ein bisschen kalt an. Und es ist aber nicht von mir so gedacht, sondern nur uns als Aufrütteln. Ich habe wohl einmal einen, den Namen eines Mannes genannt. Er war der erste Mönch, deutsche Mönch im theravadischen Buddhismus. 50 Jahre Mönch. Und war erst einer der herausragenden Übersetzer des Pali-Kanon, also der buddhistischen Werke. Nyanaponika. Und ich weise immer wieder auf sein Buch hin. The Heart of Buddhist Meditation. Und da habe ich dann die Tage mal den Ausdruck übernommen, Wissensklarheit. Das ist einer der wesentlichsten Punkte. Die Bewusstheit als eine bestimmte Art und Weise des Geistes, sich auszurichten, zurückzutreten und zu sehen, muss dann auf die und kommt dann logischerweise auf die nächste Ebene der Wissensklarheit. Simpel übersetzt, da ist. Und ihr merkt schon, dass der schon jetzt einsetzt, wenn ich wegrutsche. Da bin ich gerade dabei zu werten. Das ist Wissensklarheit. Das ist keine Bewusstheit als solche, sondern da kommt etwas dazu, das das jetzt einordnet. Aber eben nicht mehr in das konditionierte Bewusstsein, sondern in das andere klare Bewusstsein, das jetzt sagen kann, das machst du. Nanaponika hat sein Leben lang dann oder den größten Teil seines Lebens in seiner Eremitage in Sri Lanka gewohnt. Wir beiden durften ihn einmal besuchen da oben. Und er kannte nichts anderes als das Übersetzen der Pali-Werke und wurde mit Hingabe und Liebe von der Bevölkerung nahrungsmäßig unterstützt, damit er sich auch damit beschäftigen kann. Und er hatte nichts an Ablenkung, die für uns normal ist. Und auf die Art und Weise, immer wieder sich mit dem geistigen Inhalt zu verbinden, immer wieder darüber nachzudenken und auch immer wieder das zu üben, hat er was realisiert. Ist sozusagen, hat er in sein geistiges Kontinuum eingebaut. Geistesklarheit, Wachheit, Bewusstheit. Er rutschte nicht mehr ab. Er war Gewahrsein, Geistesklarheit. dazu das entsprechende Beispiel, weswegen ich das sagen kann. Nana Ponika kam jedes Jahr einmal nach Deutschland. Seine Bücher wurden von einem kleinen Verlag am Bodensee, Chris Keitz, herausgebracht. Und er hat dann irgendwo da bei Freiburg oder wo an der Universität dann einen Vortrag gehalten. Und das war natürlich 1960, 50, 70, irgendwas in der Richtung, schon sehr ungewöhnlich. Aber es kamen dann Leute zu dem Vortrag. Und es waren natürlich dann immer Zweifelnde. Ne? Vor allen Dingen, wenn Nana Ponika dann von Wiedergeburten und solchen Dingen sprach und vom Nicht-Ich und alles, was für ihn völlig normal war, da saßen die dann da. Und er war mutig genug, das bin ich nicht, er war mutig genug zu sagen, gibt es da Fragen? Und die Fragen, das können wir uns gut vorstellen, waren eigentlich gar keine. Das waren versteckte Angriffe. Meinen Sie etwa, das damit zu sagen? Könnte ich das vielleicht richtig verstehen, dass Sie das meinen? Könnten Sie wirklich ernsthaft denken, dass? Das sind zwar Fragen, aber sind keine. Und jetzt kommt das Entscheidende. In all diesen Fragen war eigentlich verdeckt Angriff, runterputzen, zweifeln. Und selbst als ich diesen Bericht las von dieser Konferenz, habe ich das noch in mir gespürt. Und ich habe in mir so richtig gespürt, wie sein, da hättest du jetzt aber meine Antwort gegeben, oder? Nana Ponika hörte sich die Frage an. Ganz still. Gab sich auch selbst ein bisschen die Zeit, sprang also nicht nach vorne. Habe ich euch alles erläutert? Der machte das. Er blieb also ein bisschen still sitzen. Und in seiner Geistesklarheit versuchte er und fand er auch dann die eigentliche Frage. Was ist denn Wiedergeburt oder was auch immer? Ohne diese Spitze auch nur zu hören. Natürlich hat er die gehört. Aber er wusste ja, das ist Meinung. Das ist Interpretation. Das ist Stichelei. Köpft ihr das? Ja? Stichelei. So. Und er wusste aus den langen Betrachtungen des Buddha, passt du auf, wenn du dich in Meinungen verlierst oder auf Meinungen dich einlässt, dann bist du sofort am Diskutieren. Der meint etwas, du meinst was dagegen und dann irgendwann steht es in der Zeitung. Und Nana Ponika hat also immer ganz sachlich und ruhig, so gut er konnte, einfach nochmal erläutert, was er darunter versteht. Punkt. Am Ende dieses Meetings, dieser Konferenz, kam dann die Frau Chris Kreitz auf ihn zu und sagte, hören Sie mal, verehrter Meister, wie machen Sie das? Ich habe mich für diese ganzen Menschen geschämt, so auf sie zuzugehen. Nana Ponika war erstaunt. Er sagte, was meinen Sie denn? Da waren doch Fragen. Und die habe ich beantwortet. wenn wir das nach Hause bringen. Mein Partner macht einen Vorschlag. Sollten wir denn nicht heute Abend? Und dann höre ich, es ist ein Vorschlag. Wenn ich das interpretiere als Forderung und ich muss sofort darauf reagieren, bin ich weg. Wenn ich das aber in der Klarheit des Geistes sehe, ist es eine Idee, ist ein Wunsch. Kann ich darauf eingehen? Diese Klarheit, diese Wissensklarheit wird, wenn wir sie immer wieder üben und immer wieder praktizieren, und wenn wir immer wieder in unserem täglichen Leben, wenn man so will, sind, nur bewusst sind, können wir eines Tages nicht anders. Das, was wir bisher üben, ist dann unser Geist. Ich kann einfach nicht mehr abweichen in die Bewertung, in das Einordnen, in die Verteidigung und Ähnliches mehr. Und an der Stelle setzt eben dieses ganze Training an, das immer wieder sagt, du, so wie du jetzt bist, hast die Vorgehensweisen mit der Welt, bewertend, ablehnend und Ähnliches mehr. Aber das brauchst du nicht. Das ist nicht nur ungeschickt, es ist auch unnötig. Du kannst lernen, kannst dich darin üben, das nicht zu tun, aber nicht in dem Sinne, dass ich mich übe darin, es nicht zu tun, sondern ich wachse in das Bewusstsein hinein, in die Klarheit des Geistes und tue es nicht mehr. Und das geht. Nicht nur bei Nanaponika oder Krishnamurti oder wem auch immer. Es hat in meinem Leben schon so ein paar Momente gegeben. Und auf die bin ich stolz. Und schon bin ich wieder abgerutscht. Ich möchte euch also jetzt zum Abschluss dieser Tage deutlich machen. Es geht um eine Vision, die aber keine Illusion ist. Es ist eine Ausrichtung, der wir mit Vertrauen entgegenschauen können, weil sie verbunden ist mit einem Weg des Wachstums, einem Weg, der hinführt, vielleicht eines Tages auch dahin, auch bei uns, dass wir nicht anders können, als da zu sein. Ich habe in dieser Richtung mal Thay erlebt. Der wurde in einem Meeting, es gab die Zeiten, da waren wir im Plum Village als Laien akzeptiert und ich war in diesem Meeting der einzige Laie, alles andere waren Mönche und Nonnen. Und einer davon war gerade dabei, sich geistig zu entkoppeln und wurde so ein bisschen quietschig, so ein bisschen angegriffen. Und kam Thay so von hinten her mit einem Satz, einer Forderung, einer Behauptung, wo ich dann nach hinten schaute und gedacht, na Mensch, also, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Und Thay hat das erst gar nicht gehört. Er hat eine dahinterliegende Frage beantwortet, ganz ruhig, fühlte sich in keinster Weise, wie ich gedacht hätte, er hätte sich verhalten sollen. Es geht. Wir haben in unserem täglichen Leben schon ziemlich viele Herausforderungen, da aufzupassen, dass wir diese Energie der Bewusstheit, der Klarheit des Geistes so gut wie möglich unterstützen. Da ist der Lebensstil, da ist die Fürsorge für den Geist, die Fürsorge, the care für mich selbst. Und damit ist also auch der Geistige, die geistige Gesundheit darauf zu achten. Mit was beschäftige ich da den Geist? Was ist mir wichtig? Und es kann uns gut passieren, dass wir dann etwas nicht mehr denken und nicht mehr lesen und nicht mehr tun, was bisher normal war, wenn man so will, aber unbedacht, bezogen auf das, was ich eigentlich wirklich möchte. Ich darf also niemals dieses Ziel, wenn man so will, das keines ist, diese Vision aus den Augen verlieren. Habe ich heute Morgen diesen schönen Satz gelesen, immer wieder mal, von Rilke, ein Lieblingssatz von Helge. Wenn die Sehnsucht größer ist als die Angst, wird Mut geboren. Ohne Sehnsucht machen wir uns nicht auf den Weg. Und die Angst heißt, ja, um Gottes Willen, was wird denn da aus mich? Soll ich denn das alles sein lassen? Ja, da verliere ich doch alle Freunde. Und wir haben alle Freunde verloren. Und wir waren bereichert. Wir hatten viele andere gute Freunde. Und immer mehr davon. Habt also keine Angst. Es kann nichts schiefgehen. Ihr könnt nur Menschen werden, das ist alles. Good luck. Danke fürs Zuhören. Lehrern des Avalokita gehört, dass geplant ist, dass nächstes Jahr wieder so eine Zusammenkunft stattfindet. Zur gleichen Zeit. Ihr seid alle herzlich willkommen. Und wir gehen dann einen Schritt weiter, den ich dieses Mal nicht angesprochen habe. Der von mir aus gesehen als Voraussetzung braucht die Wissensklarheit, die Stabilität zu sagen, naja, ich habe es mal die Tage so ein bisschen angesprochen. Ihr könnt euch an die Geschichte mit dem Osterhasen erinnern. Davon gibt es unglaublich viele. Ne? Auch so diese Geschichte, dass es ja doch wohl möglich ist, nicht zu sterben oder sowas. Ja? Auf gut Deutsch heißt das Überzeugung. Glaubenssätze, Bekenntnisse und Ähnliches mehr. Und es verlangt Mut, Klarheit des Geistes zu sagen, ist ja unglaublich, ist ja völlig absurd. Es ist doch Märchen. Und wir werden merken, wenn wir uns das uns in Ruhe anschauen, dass da immer wieder dieses kommt, ja, aber. Und es braucht dann dieses, es stimmt aber nicht. Es lässt sich durch nichts belegen. Es gehört nicht in die Wissensklarheit. Es ist einfach nur etwas, womit du unter Druck gesetzt wirst. Und das ist alles schlimm genug. Das schlimmste Wort, was es im christlichen, westlichen Denken ist, heißt, wir sind Sünder. Das ist einer von diesen Behauptungen. Das gibt's gar nicht. Es stammt aufgrund irgendeines riesigen Behauptungssystems. Und irgendwann bist du irgendeine arme Kreatur, die du gar nicht bist. Du bist ein Mensch, bist kein Sünder. Sünder braucht jemand, der dir sagt, du bist ein Sünder. Mir sagt das keiner. Ich habe noch nie geglaubt, dass ich ein Sünder bin, obwohl ich neben der Kirche aufgewachsen bin. Deswegen bin ich auch irgendwann ausgestiegen, weil die einfach nicht locker ließen. Und immer noch behaupteten, ich wäre schuldig und Sünder und bla bla bla. Dann habe ich gesagt, Dankeschön. Zu dieser Gesellschaft gehöre ich nicht. Und es gibt viele, viele solche Überzeugungen, die, wenn wir sie genau anschauen, einfach sich auflösen. Die stimmen einfach nicht. Das machen wir nächstes Jahr. Ihr habt also jetzt ungefähr ein Jahr, die Wissensklarheit ins Leben zu bringen. Ja. Und ich werde nicht prüfen. Und ihr braucht es auch nicht beweisen. Dann sind wir wieder beim alten System, ne? Ja, ja. So. Okay. Ja, und ich freue mich drauf. Und ihr könnt schon vielleicht in der Zeit mal hier und da so einen Glaubenssatz überprüfen. Zum Beispiel der Nikolaus. Kennt ihr den? Ja, ne? Habe ich die Italiener gefragt. Die kennen den nicht. Unglaublich. Den gibt es erst im Süden von Italien nicht mehr. Den gibt es nur im Norden, Österreich, Schweiz, Deutschland und so weiter. Da gibt es den Nikolaus. Der ist irgendwie, dem war es zu heiß da unten. Der ist da nicht hin. So ein Quatsch. Ja. Ne? So. Die ganze Story mit dem Nikolaus kommt aus Russland. Und bei uns hieß er denn Knecht Ruprecht. Und Knecht Ruprecht brachte also irgendwie so ein großes schwarzes Buch mit. Da waren dann die Sünden eingetragen. Ja. In Köln, im Rheinland, war das Hans Muff. Und wenn Helga noch heute an Hans Wuff liegt, dann fängt die an zu zittern. Der hat ihr solche Angst gemacht. Sie ist weggelaufen. Sie hat sich versteckt. Denn sie war ganz klar ja Sünder. Das war, ist ja eine Grundvoraussetzung. Ja. Und damit bestand also dieses Buch aus Fehlern so dick. Und die brachte Hans Muff jetzt mit. Und dann kam der Knüppel aus dem Sack und so. Ne? Ja. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Ja. Also ihr habt jetzt ein Jahr lang Zeit, euch damit mit Heiterkeit und Ruhe und Stille zu beschäftigen. Und vielleicht haben wir einfach dann eine freudige Woche. Mit sehr viel Heiterkeit und Verständnis. Und jeder tut dann dieses Zeug an die Seite. Okay? Also wie gesagt, nochmal, good luck. Jetzt geht das wieder los.